Ich bin in den letzten Tagen in der Bibel über Verse gestolpert, die sich mit dem Gebet auseinandergesetzt haben, die das Gebet unterstreichen. Am Mittwoch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das bei manchen von euch noch so die Regel ist, dass man täglich so die Herrnhuter Losungen liest. Am Mittwoch stand ein Satz aus dem Vaterunser in den Losungen. Jesus spricht, darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Heute, wer die Losung aufgeschlagen hat, findet den Wochenspruch. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Mir ist in den vergangenen Wochen ein Wort aus dem Psalmen nachgegangen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Es ist ein Vers aus dem Psalm 91, in dem es um das Beten geht. Der Psalm 91 drückt die Geborgenheit in Gott aus, die Menschen in der Gegenwart Gottes erfahren. Er fängt an mit den Worten, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt und im Schatten des Allmächtigen ruht, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Unter Gottes Schutz geborgen, das ist das Thema des 91. Psalms. Dementsprechend heißt es am Ende des Psalms, wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Seit ich nicht mehr Gemeindepastor, sondern nur noch Referent, bin ich häufiger als Prediger ja auch bei euch in den unterschiedlichsten Gemeinden zu Gast, um zu predigen. Und in immer mehr Gemeinden habe ich den Eindruck, und so haben wir es heute auch Anfang des Gottesdienstes hier erlebt, dass die Gemeinden sich aufmachen und wirklich einen Fürbitt- und Segensdienst auch anbieten. Ein Fürbitt- und Segensdienst, den Gottesdienstbesucher in Anspruch nehmen kann. Ich habe diesen Eindruck, dass in vielen unserer Baptistengemeinden inzwischen solch ein Fürbitt- und Segensgebet zu einem festen Bestandteil geworden ist. Und ich denke, im Grunde genommen geschieht in einem Segnungsgebet und Fürbittgebet genau das, was der Psalm 91 beschreibt. Wir stellen Menschen durch das Segensgebet und durch die Fürbitte in die Gegenwart Gottes hinein. Wir stellen sie in den Heilungs- und in den Schutzraum Gottes hinein. Und wir vertrauen darauf, dass Gott seine Zusage an ihn wirksam werden lässt. Segensgebet und Fürbitte sind wichtige und wesentliche Liebesbeweise, die wir als Christen einander und auch den Menschen unseres Umfeldes tun können. Betet ohne Unterlass, schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki oder an die Gemeinde in Philippi. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Es ist nicht verwunderlich, aber Jesus betet auch. Jesus betet auch. In der Bibel wird uns überliefert, dass Jesus regelmäßig offensichtlich die Stille aufsucht und gebetet hat. Und es werden uns auch Gebete von ihm überliefert. Ich bin ein Mensch, der orientiert sich und lebt so mit dem Kirchenjahr. Der heutige Sonntag trägt den Namen Septuagesime und ist der dritte Sonntag in der österlichen Passions- und Fastenzeit. Und da fällt mir sofort der Gebetskampf Jesu im Garten Gethsemane ein. Oder auch das Gebet Jesu am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als die Jünger Jesus bitten, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat, da sagt Jesus zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Stopp. Gehört das zu unseren regelmäßigen Gebetsthemen, dass Gottes Name geheiligt wird? dass sein Reich kommt oder, und ich sage das jetzt einmal ganz verkürzt und zugespitzt, bewegen sich unsere Gebete nur um uns, um unser Ergehen, um unser Glück, unsere Gesundheit, unser Leben und unser Heil? Wie viel Zeit und Raum nehmen unsere Wünsche und Bedürfnisse in unseren Gebeten ein? Wie viel Zeit und Raum gewähren wir Gott? Vater, dein Reich komme, dein Name werde geheiligt. Im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 gibt Jesus ein Beispiel und einen Hinweis, was es heißt, den Namen Gottes zu heiligen und für das Reich Gottes zu beten. In manchen Übersetzungen wird das Abschiedgebet Jesu, so wird es genannt, in drei Abschnitte untergliedert. Die Verse 1 bis 8 beinhalten danach Jesu Rechenschaft vor dem Vater. Die Verse 9 bis 19 Jesu Fürbitte für die Jünger. Und die Verse 20 bis 26 Jesu Fürbitte für alle Menschen. Es lassen sich gute Anhaltspunkte finden, dass die ersten beiden Teile die Heiligung des Namens Gottes beinhalten. Die Heiligung des Namens Gottes. Heiligkeit und Heiligung heißt, ganz zu Gott zu gehören. Heißt, ganz Ebenbild zu sein. Heißt, sich ganz im Einklang mit Gott wiederzufinden. Jesus selbst weiß sich im Einklang mit Gott und bittet darum, dass auch seine Jünger diese Zugehörigkeit, diese Wesenseinheit erfahren. Mehr noch, dass sie in diese Wesenseinheit mit Gott hineinverwandelt werden. In Johannes 17, Vers 17 betet Jesus, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Beten wir nicht nur sonntags in der Anbetung hier. Beten wir darum mit Jesus, dass unser Leben immer mehr eins wird mit dem Namen und dem Willen unseres Vaters im Himmel? Vom Kirchenvater Augustin 350 bis 430 nach Christus wird uns ein Gebet überliefert, das uns helfen kann, uns immer wieder neu für den Heiligen Geist zu öffnen, uns ihm hinzugeben und ihn an uns wirksam werden zu lassen. Atme in mir, Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe du mich, Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Und ich füge hinzu, das bitte ich im Namen meines, unseres Herrn Jesus Christus, der sich für uns geheiligt hat. Unser Hauptaugenmerk will ich heute auf die Frage lenken, was heißt es oder was kann es heißen, um das Reich Gottes zu beten? Lehre uns beten, bitten die Jünger. Und Jesus sagt, wenn ihr betet, dann sprecht, dein Reich komme. Ich lese aus dem hohenpriesterlichen Gebet Jesu die Verse 20 bis 23. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, und ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Eine grundlegende Dimension, um das Reich Gottes zu beten, heißt, mit Jesus um die Einheit seiner Leute, um die Einheit seiner Gemeinde, seiner Kirche zu beten. Eine Dimension, um das Reich Gottes zu beten, ist um die Einheit zu beten. In der Zeitschrift Die Gemeinde stand im vergangenen Jahr eine Information aus der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinde von Reinhard Lorenz. Die Überschrift: 20.000 christliche Gruppierungen. War das Gottes Idee? Reinhard Lorenz hat untertrieben. Nach dem Status of Global Christianity 2017 gibt es weltweit inzwischen 47.000 christliche, man kann sagen Gruppierungen, man kann auch Denominationen sagen, 47.000 christliche Denominationen. Für 2025 rechnet man mit 55.000 Denominationen, für 2050 mit 70.000 Denominationen. War das Gottes Idee? Und Jesus betet, damit sie eins seien, wie wir, Vater, eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien. Wenn wir Jesu Gebet ernst nehmen, dann müssen wir konsequenterweise sagen, das war nicht Gottes Idee. Und das entspricht in keiner Weise dem Willen Gottes, dass es heute 45.000 christliche Denominationen gibt. Auch wenn heute in ökumenischen Kreisen von versöhnter Verschiedenheit zwischen den Konfessionen und Denominationen geredet wird, dann geht Jesus in seinem Beten sicher viel, viel weiter. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Diese von Jesus erbetene und von Gott hervorgegebene Einheit der Kinder Gottes und der Gemeinde Jesu ist nach unseren menschlichen Möglichkeiten nicht machbar. Das sehen wir an der zunehmenden Zahl auch der Denomination. Obwohl wir uns danach ausstrecken müssen, wenn denn Jesus sein Wort und sein Beten für uns Bedeutung haben, dann müssen wir uns danach ausstrecken. Der Gründer und langjährige Prior der ökumenischen Gemeinschaft in Thésée, Frère Roger, baute Thésée auf das Gebet auf. Er wusste, die Einheit der Christen, die Einheit der Gemeinde Jesu Christi wird nur durch das Gebet kommen. Wenn wir beten, ist oft nicht so, vielleicht wird sich so verstanden, aber wenn wir beten, hören wir. Wenn wir beten, erneuern wir uns. Wenn wir beten, spüren wir die Kraft Gottes. Wenn wir beten, tritt jeder Streit um die rechte Lehre, um die dogmatische Wahrheit und, tritt jeder Streit in den Hintergrund. Echtes Beten ist immer ein sich Öffnen für die Stimme und für das Wort Gottes. Nicht, was wir wollen, sondern was Gott will, wird wichtig. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so hier auf Erden. Und wer betet, der rechnet und hofft darauf, dass Gott auch sein Gebet annimmt und erhört. Er hofft darauf und rechnet damit, dass Gott seine Macht einsetzt, um Not zu wenden. Oder wie Jesus es betet, um Einheit unter Christen und den christlichen Kirchen zu stiften. Ich bin in Deutschland für die weltweite Gebetswoche für die Einheit der Christen verantwortlich. Die Gebetswoche für die Einheit der Christen gründet sich im hohepriesterlichen Gebet Jesu um die Einheit seiner Gemeinde. Vater, lass sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Darum geht es bei der Einheit. Ökumene und Mission, das sei an dieser Stelle gesagt, Ökumene und Mission gehören untrennbar zusammen. In diesem Jahr kommt der Gottesdienstentwurf für die Gebetswoche für die Einheit der Christen von den Christen in Indonesien. Sie haben ein Wort aus dem 5. Buch Mose zum Thema gemacht. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, ihr sollst du nachjagen, heißt es in 5. Mose 16, 20a. Die Christen in Indonesien haben dieses Wort gewählt, weil sie erleben, wie sich Korruption und Ungerechtigkeit immer weiter ausbreiten und das Klima und das Miteinander in der Gesellschaft erst einmal auf Indonesien bezogen. Aber ich denke, wir können das fast auf jede Gesellschaft beziehen. Und das Klima und das Miteinander in der Gesellschaft vergiften. Indonesien ist sowohl flächen- als auch bevölkerungsmäßig und ethnisch der größte und vielfältigste Staat in Südostasien. Über 1300 unterschiedliche ethnische Gruppen mit mehr als 700 regionalen Sprachen leben dort. Religiös gehört die Mehrheit dem Islam an. Etwa 10% sind Christen in den verschiedensten Konfessionen. Katholiken, Protestanten, Evangelikale, Pfingstler, Orthodoxe arbeiten auf den 17.000 Inseln in der Regel vertrauensvoll im indonesisch-christlichen Forum zusammen. Der Staat Indonesien fußt seit seiner Unabhängigkeit 1945 auf dem Prinzip des Gotong Royong. Dieses Prinzip zielt auf ein Leben in Solidarität und Kooperation. Man teilt Leben und Arbeit, Freude und Leid miteinander und versteht sich als unmittelbar zusammengehörige Gemeinschaft von Menschen gleicher Würde, sozusagen als Schwestern und Brüder. Einheit in Vielfalt. Diesem Ziel ist das Staatsprinzip Gotong Royong verpflichtet. Die Christen bringen sich, obwohl sie nur 10% der Bevölkerung bilden, gemeinsam ein als Salz der Erde und Licht der Welt, wenn es um die Fragen der gelebten Gerechtigkeit, der Überwindung von Armut, von Radikalismus und auch von Umweltzerstörung geht. Und wenn das Gemeinwohl und der Friede in der Gesellschaft bedroht sind. Sie versuchen, eine Spiritualität der Mäßigung zu leben, die der Habgier als Wurzel sozialer Ungerechtigkeit entgegengesetzt wird. Sie wissen allerdings, dass sie oft selbst Teil der unheilvollen und ungerechten Strukturen in dieser Welt sind. Im Schuldbekenntnis des Gottesdienstes für die Einheit der Christen in diesem Jahr heißt es deshalb, und ich zitiere, barmherziger Gott, als Kirchen und Gemeinden sind uns Menschen anvertraut. Wir sind uns bewusst, dass wir uns im Dienst an und mit den Menschen manchmal ungerecht verhalten. Auch ist uns bewusst, dass unsere Kirchen das Vertrauen, das Menschen in uns gesetzt haben, zutiefst missbraucht worden ist und dass so tiefe Wunden gerissen wurden. Das beschämt uns. Herr, erbarme dich. Liebender Gott, Jesus, dein Sohn, hat uns gelehrt, einander zu lieben und dadurch als seine Jüngerinnen und Jünger zu erweisen. Wir bekennen, dass wir oft zu wenig lieben. Oft sehen wir nur unseren Standpunkt, betrachten einander als Konkurrenten und wollen uns nicht die Mühe machen, einander zu verstehen. Herr, erbarme dich. Gnädiger Gott, du hast uns beauftragt, für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einzutreten. Wir bekennen, dass wir oft zu bequem sind, gerecht zu handeln. Wir bekennen, dass wir uns als Kirchen nicht immer für deinen Frieden einsetzen, sondern gemeinsame Sache mit den Kriegstreibern machen. Oft vergessen wir die Verantwortung, die du uns für deine Schöpfung übertragen hast, und gehen achtlos mit ihr um. Herr, erbarme dich. Die Kirchen Indonesiens bitten die Christen dieser Welt, sich unter dem Wort Gottes zu beugen, das sie als Leitwort über die Gebetswoche für die Einheit der Christen in diesem Jahr gesetzt haben. Im Zusammenhang heißt es in 5. Mose 16, Richter und Listenführer sollst du in allen Stadtbereichen einsetzen, die der Herr, dein Gott, dir in deinem Stammesgebieten gibt. Sie sollen dem Volk Recht sprechen und gerechte Urteile fällen. Du sollst das Recht nicht beugen. Du sollst kein Ansehen der Person kennen. Du sollst keine Bestechung annehmen, denn Bestechung macht Weise blind und verdreht die Fälle derer, die im Recht sind. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, ihr sollst du nachjagen, damit du Leben hast und das Land in Besitz nehmen kannst, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, ihr sollst du nachjagen. Ich will heute nicht diesen Bibeltext auslegen, obwohl der größere Textzusammenhang, den wir auch von den indonesischen Christen zum Nachdenken bekommen haben, der größere Textzusammenhang fasst eine zukunftsmächtige Vision des Reiches Gottes und des Volkes Gottes entwickelt. Zusammengefasst entwickelt er die Vision, nur dann und dort wird Leben wirklich gefeiert und kann gefeiert werden und gelingen, wo Gerechtigkeit die Lebensbeziehung und die Gemeinschaft prägt. Ich will das Motto und den Bibeltext als Anknüpfung nehmen, um uns in der Nachfolge Jesu zum Gebet füreinander und für die Einheit der Christen zu ermutigen. Das ist mein Anliegen heute. Im zentralen Gebetsgottesdienst am 24. Januar im Berliner Dom für die Gebetswoche für die Einheit der Christen gab es die Möglichkeit, sich durch Gebetskarten zum Gebet für die Einheit zu verpflichten. Und ich möchte euch einladen, sagen wir, bis Ostern, einmal wöchentlich, persönlich und auch vielleicht hier im Gottesdienst für die Einheit der Christen zu beten. Und auch darüber nachzudenken, welche konkrete Schritte du und ihr vielleicht gehen könnt, um etwas mehr von der Einheit der Christen unter uns sichtbar werden zu lassen. Jetzt komme ich zu den Karten. Ich habe sie am Anfang oder vor dem Gottesdienst verteilt. Es sind die Gebetskarten, die wir in der ACK hergestellt haben für die Gottesdienste für die Einheit der Christen. Sie haben 5 Bildmotive, unterschiedliche Bildmotive. Und neben diesen Bildmotiven steht eine Selbstverpflichtung aus der Charta Ökumenica, dem europäisch-ökumenischen Dokument, das sich der Einheit der Christen in Europa verpflichtet weiß, die Charta Ökumenica. Und auf der Rückseite findet ihr ein Gebet. Es sind auf den 5 Kartenmotiven 2 unterschiedliche Gebete zu finden. Ich lese eines davon vor. Gott, ich bete um die sichtbare Einheit der Kirche. Weise mir den Weg. Hilf mir an meinem Platz und in meinen Beziehungen das Gebet Jesu zu erfüllen, dass alle eins seien. Gib mir den Willen und die Kraft, mich gemeinsam mit anderen Christen dafür zu engagieren, dass dein Reich offenbar werde. Gott, höre mein Gebet und schenke mir Leidenschaft für die Einheit. Amen. Schließlich gibt es auf dieser Karte noch Raum für persönliche Gedanken. Wofür möchte ich mich konkret einsetzen, damit die Einheit der Christen und der christlichen Kirche in meinem Umfeld sichtbar wird? Ich bitte euch, die Karten mit nach Hause zu nehmen, euch in eurer stillen Zeit einmal persönlich Gedanken zu machen und auch konkrete Schritte zu notieren. Und ich bitte euch, einmal wöchentlich bis Ostern für die Einheit der Christen zu beten und zu überlegen, was dieses Gebet persönlich für euch bedeutet. Von Jesus beten lernen habe ich als Überschrift über diese Predigt gewählt. Der Vers, der mich in den vergangenen Tagen und Wochen beschäftigt hat, steht in Psalm 91. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Jesus ermutigt uns zum Beten und Jesus lehrt uns beten. Er lehrt uns, für die Einheit der Gemeinde zu beten, damit die Welt glaubt, dass Gott ihn als Heiland und als guten Hirten zu uns Menschen gesandt hat. Ich wünsche es uns, dass wir von Jesus beten lernen und dass wir uns immer wieder dazu ermutigen lassen, einzustimmen in sein Gebet, in das hohe priesterliche Gebet. Vater, lass sie eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Im Namen Jesu Christi. Amen.